So, worum geht's? Was mache ich die nächste halbe, dreiviertel Stunde? Stand der Dinge zum Thema Bewegung in Deutschland. Da gibt es Belege und Studien dazu. Die Bedeutsamkeit von Bewegung. Warum ist das überhaupt wichtig? Und wie und warum kann dort Jonglieren sogar helfen? Ich sage gleich, was Sie bekommen. Nicht jetzt, sondern ungefähr, sagen wir mal, um 15 Uhr, 15:15 Uhr kriegen Sie eine Mail. In dieser Mail finden Sie einige Weblinks, und zwar die Studien, die ich hier nur ansatzweise anreiße und ein paar Bilder zeige, kriegen Sie vollständig als PDF. Sie kriegen einen Link, können Sie draufklicken. Sie kriegen das E-Book, Lokokorb 1. Kurz umdrehen. Das ist hier verschiedene Übungen. 19 einfache Übungen mit einem Ball. Hier haben wir es aber richtig, das sieht ungefähr so aus, bloß das bekommen Sie als E-Book auf Ihr Handy. Es sind 19 Übungen mit einem Ball, wo Sie dann auch schon Gehirn und Bewegung mal ausprobieren können. Es gibt jede Menge Links, um Jonglieren lernen zu können, weil wir haben da eine App und andere Webseiten, die das kostenfrei ermöglichen. Warum Jonglieren und Bewegung zusammenhängen, erfahren Sie gleich jetzt hier in diesem Vortrag. Das ist auch ein Videolink zum Vortrag, weil das, was ich hier kurz anreiße, habe ich mal ausführlich, weil vor 2 Jahren mal in einem Vortrag gemacht. Der ist auch online abrufbar, der dauert eine Stunde. Also die ganzen, diese, da gibt es eine E-Mail, da sind die ganzen Links drin. So, Bewegung, Jonglieren für Kinder und Jugendliche, Stand der Dinge und Belege und Studien. Erste These, Behauptung und oder Feststellung, eher Feststellung. 80% der Kinder und Jugendlichen bewegen sich nicht ausreichend. Sag nicht ich, sagt die WHO. Und das war schon vor der Pandemie im Herbst 2019. Da gab es sogar eine Überschrift, die WHO sagt, die Bewegung ist die Epidemie des 21. Jahrhunderts, und zwar die mangelnde Bewegung. Was sagt die deutsche Bundesregierung dazu? Es gibt wirklich nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung. Auch da kriegen Sie, glaube ich, einen Link in der E-Mail. So, Säuglinge und Kleinkinder. Wie oft sollen die sich bewegen? So oft wie möglich. Ich muss mal kurz mein Bild wieder wegnehmen. So viel wie möglich. Nicht in ihrem natürlichen Bewegungsdrang hindern. So nach dem Motto, bleib mal sitzen. Nee, lassen bewegen. Auf sichere Umgebungsbedingungen achten, ist klar, soll natürlich jetzt nicht irgendwie runterfallen von irgendwas. Also da gibt es eigentlich keinen Plan, einfach freien Lauf von 0 bis 3 Jahre. Die sollen sich ordentlich bewegen, die Kinder. Kindergartenkinder, 4 bis 6 Jahre, da ist die große Überschrift 180 Minuten pro Tag. Ja. Das sind schon mal sicher 3 Stunden. Und da ist es egal, ob man jetzt sagt, wir gehen jetzt schwimmen oder was auch immer, oder die springen auf dem Spielplatz rum. Entscheidend ist die Bewegung. Grundschulkinder, da ist die Empfehlung der Bundesregierung oder ja, Deutschland empfiehlt, 6 bis 11 Jahre 90 Minuten täglich, in Klammern, das ist der Mindestbedarf, eher mehr. Und da steht sogar dazu in moderater oder hoher Intensität. Das ist dann schon mal ein Dauerlauf, Fußballspiel, wo man wirklich ins Schwitzen kommt. Davon soll eine Stunde ungefähr Alltagsaktivitäten sein. Die Alltagsaktivitäten sind eher Sitzen. Deswegen, das ist schon schwierig, täglich 90 Minuten in Bewegung zu sein, in dem Alter 6 bis 11. Andersrum gesagt, 12.000 Schritte pro Tag, das könnten Eltern schon dadurch befördern, indem sie nicht das Kind bis in die Schuleingangstür fahren, sondern schon mal 50 bis 100, vielleicht sogar auf 500 Schritte laufen lassen. So, dasselbe gilt eigentlich für Jugendliche 12 bis 18 Jahre. Da nochmal 90 Minuten täglich, mindestens gerne 2 oder 3 Stunden. Moderat und hohe Intensität. Wir reden über Schwitzen und so Sachen. Oder auch 12.000 Schritte. So, da gab es jetzt, wann war das jetzt? Jetzt erst im Oktober, also ein halbes Jahr her. Da gab es die erste Studie, Mai 2020, also ein Jahr her jetzt fast. Aber nach der ersten Pandemiewelle wurde praktisch erhoben, was denn die Mediennutzung in Zeiten von Corona so gemacht hat. Jetzt muss ich kurz hier meinen, das betrifft nur meinen Monitor, den muss ich ein bisschen ändern. Da wurde gefragt, okay, das haben im letzten Monat soziale Medien genutzt. Im September 2019 an 7 Tagen, also jeden Tag 66%, ein Jahr später, ein halbes Jahr später, schon mal 75%. Hier auch nochmal die Zahlen. Ja, Entschuldigung, einer zu viel. Entschuldigung, zurück. Ich kann mal hier immer. Mein Monitor ist eigentlich mal falsch. Also hier nochmal die Aufteilung zwischen Mädchen und Jungen. Auch da insgesamt Mädchen 79%, die Jungen 71%. Jeden Tag Mediennutzung. Hier nochmal der Hinweis, das haben wir letztes Mal an einem normalen Schultag alles zusammengerechnet mit der Nutzung von sozialen Medien verbracht. Da sieht man also wirklich hier die Anzahl Stunden. Und das ist wirklich nicht gerade wenig. Also im Vergleich zu 2019, ne, April 2020 gegenüber 7 Jungen und Mädchen hier nochmal aufgeführt. Und wir sehen hier eben halt 3 Stunden, 3,5 Stunden, 4 Stunden. Also das ist schon ordentlich, was da passiert. Und wie gesagt, es ist ein Mittelwert. Da gibt es natürlich Leute, die machen 2 Stunden, andere machen 6 Stunden. Ja. Gut, und dann nochmal an einem normalen Wochenende sehen wir auch hier 4 Stunden, 4,5 Stunden. Hier ist also auch hier interessant die Differenz, je nach Schulabschluss und zusammen sind die Kinder, leben die bei Alleinerziehenden oder mit beiden Elternteilen, wurde dann nochmal kurz festgestellt, dass da die Intensität eher zunimmt. Auch hier nur Mittelwerte. Insgesamt Nutzungszeiten der regelmäßigen Nutzerkinder vor und unter Corona-Lockdown ist also auch erheblich. Wir sehen hier 75% am Wochenende plus, also zusätzlich 75% plus 29%. Nur jetzt mal an Spielen und Social Media ebenfalls ordentliche Zuwächse. Generell, wie gesagt, wenn sich 80% der Kinder zu wenig bewegen, seit 2 Jahren nach 4 natürlich, das haben wir jetzt bei der DRK-Studie gesehen, deutlich verschlechtert. Und wenn man das hier nochmal liest, also das steht da auch in der Broschüre drin, was ich vorhin sagte, man soll auch mal ins Schwitzen kommen. An 3 Tagen in der Woche Aerobo-Aktivität oder hohe Intensität, das ist wirklich Schwitzen. Und dann auch gerne auch Kraft und Ausdauer und so. Und das ist das, was seit 1-2 Jahren nicht passiert. Und das wird sicherlich auch Folgen haben. Wie gesagt, das sind die hier die Empfehlungen von der Bundesregierung, die im Prinzip von der WHO übernommen wurden. Unten sehen wir auch den Links. Vom November 2020 kam dieser Hinweis. Dann gibt es sowas wie einen Kinder- und Jugendsportbericht. Der kam im Oktober letzten Jahres raus. Da wurde festgestellt, bewegen sich zu wenig und bringen damit Gesundheit und kognitive Fähigkeiten in Gefahr. Es geht nicht um die körperliche, sondern eben halt um die kognitiven Effekte, die da durchweg positiv sind bei Bewegung. Und besonders sinnvoll ist es, da nochmal die Empfehlung beim Kinder- und Jugendsportbericht, körperliche und koordinative Anforderungen miteinander kombinieren. Und genau das ist Julian. Dann schauen wir uns mal die Schulen an. Das Bayerische Landesamt für Schule bietet das Projekt Voll in Form an. Und da steht es, ist seit Beginn des Schuljahres 2008/2009 in den bayerischen Grundschulen fest verankert. Das heißt, wir reden über täglich bewegen und leichter lernen. Also das ist jetzt auch schon jetzt 12 Jahre her. Warum auch immer das Bayerische Landesamt sowas aufschreibt, das ist richtig. Es wurde also auch vor 10-12 Jahren in Schulen festgestellt, dass Bewegung dem Lernen hilft. Es bleibt natürlich ein Geheimnis, dass das offensichtlich seit 12 Jahren in Klammern fest verankert. Fragen Sie mal in den Grundschulen, was da an täglicher Bewegung stattfindet. Jetzt mal wirklich Corona ausgeklammert. Das ist dünn, was da passiert. Das Erste, was ausfällt, ist Sport. Und die Frage ist natürlich, wieso nur Grundschulen? Also 11-, 12-, 15-Jährige können auch besser lernen, wenn sie sich bewegen. Und ich habe jetzt hier, da gibt es eine schöne Studie, die so lauter Zustand beim Schulsport in Deutschland. 60% der Schüler fordern eine freiwillige Teilnahme am Sportunterricht. Schwimmen und Tischtennis wird kaum bis gar nicht angeboten in Schulen. Alle wünschen sich, oder fast alle wünschen sich eine freie Wahl von Sportarten. Und die Hälfte der Schüler möchten gerne, dass Sport gar nicht benotet wird. Das ist auch schwierig, das immer nach Tabellen zu machen, ne? Wenn einer jetzt, ich sag mal, 10 Kilo mehr wiegt als der Durchschnitt, hat der es im Lauf natürlich generell schwerer, weil er 10 Kilo mehr mitschleppt. Es ist aber messbar, ob der sich verbessert hat. Also, ne, also da kann man, Schulnoten machen es auch wirklich schlimm. Und diese Studie ist von 1976. Das ist das, was heute auch noch der Fall ist. Es ist 1976 schon erkannt worden, dass ein paar Dinge schief laufen. Und das ist generell unser Bildungssystem das Problem. Also aus meiner Sicht, seit 200 Jahren machen wir Dinge, die wir vor 200 Jahren mal erfunden haben und nicht verändern. Stand der Dinge und Belege war jetzt das. Ich will jetzt mal kurz auf die Bewegungsergebnisse gehen. Also was wirkt denn positiv? Und da gibt es wirklich Studien, die Bildung, Entwicklung, Vernetzung von Nervenzellen angeregt. Das ist das, was ein gewisser Elliott 2002, also auch schon vor 20 Jahren festgestellt hat, das wurde in wissenschaftlichen Studien festgestellt. Also alle diese Überschriften, die Sie da sehen, Bewegung fördert die Anpassungsfähigkeit und Plastizität des Geistes, gab es eine Studie dazu. Körperliche Aktivität fördert die geistige und psychische Verfassung. Da gibt es seit 20, 30 Jahren Studien. Das ist alles vollständig erforscht. Da gibt es Bilder dazu, die ich jetzt nicht erkläre, es geht in erster Linie, das brauchen Sie sich nur eigentlich merken, wenn wir uns bewegen und egal ob jetzt Kind, Erwachsener oder Senioren, Noradrenalin, Dopamin und Serotonin, diese Botenstoffe werden im Gehirn aktiviert und die haben positivste Effekte. Welche sehen wir jetzt gleich? Einmal die neurobiologischen Prozesse im Gehirn werden positiv angesprochen durch diese Botenstoffe, Dopamin, Serotonin, das alles. Und dadurch werden nämlich auch Gedächtnis und Lernleistung besser. Sport, Bewegung sowie Jonglieren fördert die exekutiven Funktionen. Exekutive Funktionen, sagen wir doch mal hier, das ist das Arbeitsgedächtnis, Reizunterdrückung, kognitive Flexibilität. Und das sind wesentliche Dinge für die Schule, also speziell für junge Leute. Deswegen die Überschrift Fundament schulischer Leistung ist sogar noch besser oder noch schlimmer. Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist für schulische Leistung wichtiger als Intelligenz. Auch dazu gibt es Studien. Weil es ist ja auch natürlich klar, wenn ich mich nicht ruhig verhalten kann, wenn ich nicht kognitive Flexibilität hinkriege, und mir gar nichts merken kann, mir das mal für 20 Sekunden, weil Arbeitsgedächtnis ist immer nur das kurz, ne? Also ein bisschen was. Wenn die drei Dinge oder nur zwei von drei Dingen funktionieren, ist das schwierig mit der Schule. Da sind wir noch nicht mal in die Nähe von Intelligenz angekommen. Das passiert alles vorher schon. Und Bildung und Training der exekutiven Funktion beginnt im Kleinkindalter. Das ist Evolution. Das ist seit Milliarden Jahren machen das die Menschen. Exekutive Funktionen, Arbeitsgedächtnis, Reizunterdrückung, Arbeitsgedächtnis ist wesentlich. Und alles das, was jetzt hier steht, Steigerung der Aufmerksamkeit, Verbesserung der Konzentration, erhöhte Gedächtnisleistung, alles das macht Bewegung. Und das egal, was für eine Bewegung, entscheidend sind die zyklischen Bewegungen. Das kann Schwimmen, Radfahren, Laufen, Fußball spielen, Basketball, das geht um Koordination und Bewegung dabei. Hebt die Stimmung, das heißt, man hat bessere Laune, Stress wird abgebaut beim Sport und bei Bewegung, Produktion von neuen Nervenzellen, das weiß man auch seit 20 Jahren, und Verbesserung der Lernmotivation. Das ist wirklich in Tausenden von Studien bewiesen seit 30 Jahren. Das ist amtlich. Ja. Und jetzt die Bedeutsamkeit und die Wirksamkeit nochmal schnell von Bewegung. Es ist ja, wenn man auf die Schule guckt, die Eltern wollen ja eigentlich nur den Kopf in die Schule schicken. In die Schule geht aber immer das ganze Kind. Das war noch nie anders. Und die Schule kümmert sich auch zu viel um die Köpfe und versucht irgendwie, ich sag mal, Wissen auszuliefern. Es wird sich aber nicht darum gekümmert, ob es da auch ankommt, um es mal platt zu sagen. Und gemeinerweise auch noch im Sitzen. Das heißt, es wird neurobiologisch, wird Lernen, ja nicht nur in Deutschland, international erschwert, weil der Bewegungsanteil gering bis gar nicht stattfindet. Und der Professor Silvester, der hat vor 30 Jahren mal so einen schönen Satz aufgeschrieben. Wir besitzen unter anderem deshalb ein Gehirn, weil wir durch unsere motorischen Fähigkeiten in der Lage sind, Gefahren aus dem Weg zu gehen und auf unsere Chancen zuzugehen. Bildungssysteme, die die Beweglichkeit der Schüler auf ein Minimum reduzieren, indem sie nur noch Abfolgen von Buchstaben und Zahlen auf ein Spielfeld so groß wie ein Blatt Papier aneinander reihen, haben nicht verstanden, wie wichtig die motorische Entwicklung ist. Also auch hier der evolutionäre Ansatz, wir haben uns schon immer bewegt. Und diese Bewegung findet in den Schulen nicht statt. Also nochmal, diese Dinge, Stimmung, Gehirndurchblutung, Lernmotivation, Konsens und Aufmerksamkeit ist seit 30 Jahren fest bewiesen, international. Und ich habe sie auch nochmal, wer die Folien haben will, ich schicke die gerne als PDF, mir nochmal kurz eine E-Mail schicken. Ihr kriegt ja, was habe ich gesagt, in einer Dreiviertelstunde kriegt ihr eine E-Mail, da kann man darauf antworten. Da sind die Quellen drauf und so. Ich habe jetzt hier nochmal speziell den Teil synaptische Veränderungen und Hippocampus nochmal, lese jetzt nicht alles vor, weil ich erkläre es eh gleich nochmal, dass das wirklich exekutive Funktion, Hippocampus vorne ist das, was Jonglieren unterstützt. Und dazu kommen wir jetzt, wie und warum hilft dann nicht Jonglieren? Auch da gibt es Studien, da gibt es mehrere Belege, muss ich alles gar nicht jetzt ausführlich erklären. Sie sehen das Bild, dort sehen Sie das Gehirn praktisch rundum abgebildet, dass nämlich auf beiden Seiten, nämlich auf der linken und der rechten Gehirnhälfte, neue Nervenzellen entstehen über das Jonglieren. Und das ist sowohl bei Erwachsenen als auch bei Senioren festgestellt worden und wirkt natürlich auch bei Kindern. Hier sehen Sie jetzt mal eine Aufnahme von oben. Links sehen Sie 20 Minuten sitzen und rechts 20 Minuten jonglieren. Also eine deutlich erhöhte, messbare Gehirnaktivität. Und warum ist das so? Beim Jonglieren haben wir diese drei Dinge: Handeln, Denken, Fühlen. So, zeigt mal hier die drei Bälle. Weil ich muss drüber nachdenken. Wie kriege ich jetzt diesen Ball bei diesen verschiedenen Übungen, die wir haben oder wenn wir jonglieren? Wie kriege ich den Ball gefangen? Wann muss ich rechtzeitig werfen? Ich spüre etwas durch dieses Fangen und Werfen und ich muss was tun. Also ich bin in Bewegung. Diese drei Dinge sind permanent aktiv. Dadurch sind wir bewusst und unbewusst aktiv. Und diese fünf Dinge, nämlich Denken, Handeln, Fühlen, bewusst und unbewusst aktiv sein, ist das, was Mörderenergie kostet im Gehirn. Das muss arbeiten. Wir wandern da pausenlos immer hin und her. Und wichtig ist natürlich, linke, rechte Gehirnhälfte wird in Größenordnung bedient. Das haben wir gerade bei dem Bild vorher gesehen. Und auch hier dieser Gehirnbalken zwischen linker und rechter Gehirnhälfte, da gibt es so einen Balken. Oder Nervenbündel, dieses Nervenbündel, dieser Corpus callosum, das sind, weiß ich, 300 Millionen Nervenverbindungen zwischen beiden Gehirnhälften, der wird mit mehr Sauerstoff versorgt und deswegen wird das Lernen, Konzentration und die Lernmotivation besser. Das hat man jetzt auch über Forschung, seit 10, 20 Jahren weiß man das, der Hippocampus. Sie nehmen Sie jetzt mal, weil ich jetzt schon 20 Minuten gesprochen habe, dann nehmen wir mal aktiv. Sie werden merken, dass das hilft, diese Aktivität. Wir bewegen uns jetzt, wir sind nicht im Bereich Sport, wir bewegen uns nur. Sie nehmen mal Ihren kleinen Finger und spreizen den mal so ab, egal ob links oder rechts. Dann nehmen Sie die andere Hand und umfassen den kleinen Finger. Jetzt spüren Sie, wie klein oder groß Ihr kleiner Finger ist. Und genauso groß, plus minus 10%, haben Sie auch im Kopf nicht einen kleinen Finger, sondern der Hippocampus hat in etwa diese Größe. Mehr hat er nicht, dieser Hippocampus. Und dieser Hippocampus, der hat witzigerweise auch drei Hauptzuständigkeiten. Das eine ist Gedächtnis, das andere ist Orientierung. Das heißt, der Hippocampus sorgt für Gedächtnis und Orientierung und für Neurogenese. Neurogenese meint, neue Nervenzellen entstehen. durch die Bewegung, durch das Jonglieren, durch Schwimmen, durch Laufen, durch Fahrradfahren. Und ich sage, das war 1998, jetzt 23 Jahre her, hat der Erikson das erste Mal festgestellt, dass dann neue Nervenzellen entstehen. Und das haben später nochmal mehrfache Studien, habe da nochmal eine rausgenommen. Ohne Hippocampus können wir keine neuen Fakten und Erfahrungen speichern. Das hat der Spitzer festgestellt. Und durch Bewegung oder Jonglieren entsteht der Gehirndünger BDNF. Brain Derived Neurotrophic-Faktor, irgendwas sowas. Also ein neurotropher Faktor im Gehirn. Deswegen sage ich einfach mal Gehirndünger, das ist einfacher. Und das hat man auch bei Studien festgestellt, dass es die Freiwilligkeit ist, sich zu bewegen. Das heißt, wenn ich sage, so wir laufen jetzt mal 5 Kilometer und keiner hat Bock dazu, dann wird das auch ein bisschen Dopamin, auch ein bisschen Gehirndünger geben, aber lange nicht so viel, als wenn ich es freiwillig mache, aus freien Stücken. Und diese Freiwilligkeit ist insofern spannend, weil das nämlich beim Jonglieren, wenn ich jetzt in der Schulklasse bin oder auf dem Sport und sage, wir wollen jetzt mal werfen und fangen, das ist dieser Grundspielbetrieb, der eigentlich da ist. Und da hat man in der Regel auch in 9 von 10 Fällen eher Bereitschaft. Und wenn ich so verschiedene Übungen mache, hoppla, wenn ich jetzt so verschiedene Übungen mache, ist das Motivation, weil das geht ja. Jetzt mache ich es andersrum und dadurch, dass ich ein bisschen anders fühle, wird es schon interessant. Und das ist das, was das Gehirn generell macht. Alles, was neu ist, ist erstmal spannend und dadurch entsteht Dopamin und wir kriegen Motivation, das erstmal auszuprobieren, unabhängig vom Ergebnis. Das ist das, was die Freiwilligkeit unterstützt bei diesem Jonglieren, wo eben halt deutlich mehr Gehirndünger entsteht. Ja. Wie gesagt, der Hippocampus, der links und rechts in der Gehirnhälfte sitzt, produziert neue Stammzellen. Durch die Bewegung, wie gesagt, das ist dieses Zyklische. Ich zeige nochmal die 3 Bälle. Sie sehen jetzt hier 3 Bälle, die ich hier jongliere. Und wir haben diese Links-Rechts-Kombination. Die rechte Gehirnhälfte steuert die linke Körperseite und genauso andersrum. Und durch diese Überkreuzgeschichte, weil ich nämlich die Augen bewegen sich, Augen sind an Gehirn verknüpft, ich bewege meine Hände und zwar auch wechselseitig, ist das genauso gut wie Schwimmen, sowas wie Joggen, Laufen, Fahrradfahren. Es gibt sogar Studien, die nachgewiesen haben, 3-mal die Woche 40 Minuten spazieren gehen. Also nicht spazieren kriechen, sondern wirklich gehen. Ja? Da muss man jetzt nicht schwitzen, aber auch nicht rennen. 3-mal die Woche 40 Minuten haben wir schon mal Prophylaxe für Demenz und Alzheimer. Weil der Hippocampus arbeitet, der produziert neue Nervenzellen. Ja. So, der zweite oder erste Hinweis, was nachteilig ist. Der Hippocampus hat eigentlich viele andere Stellen für Cortison. Das ist nur dann von Nachteil, wenn man dauerhaft Stress hat. Also ich habe einen Arbeitskollegen, der nervt nicht einmal, sondern täglich. Oder einen Nachbar oder einen Ehepartner, der seit 5 Jahren eigentlich steht die Trennung schon im Raum und das geht alles auch auf den Hippocampus. Davon merken wir nichts, aber er kann dadurch nochmal mehr schrumpfen. Und wir wissen, wie groß er ist, nämlich gar nicht groß. Generell ist es aber so, da können wir nichts, die Gehirnforscher und keiner was dafür, dass der Hippocampus schrumpft. 1-2% im Jahr. Jedes Jahr wird er 1-2% kleiner. Und das ist ab dem 20. Lebensjahr. Jetzt können Sie rechnen. Ich sage mal, jemand, der mir zuschaut jetzt gerade und zuhört, ist 50. Ab dem 20. heißt 30. Sagen wir mal 30, heißt zwischen 30% und 60% ist der verkürzt. Deswegen tun Sie was, Sie können das Schrumpfen des Hippocampuses nicht aufhalten, aber deutlich verlangsamen. Entscheidend ist, wenn wir jetzt 60, 70, 80 sind und uns gar nicht bewegen, ist das die offene Tür für Demenz und Alzheimer. Ja, das ist alles Hippocampus. So, jetzt wollen wir nochmal von alten Leuten zu ganz jungen Leuten. Dieses Jonglieren, wenn ich das hier mache oder wenn ich das lerne, und wir haben ja immer verschiedene Kurse, wir haben nachher um 17 Uhr für 4 Bälle, also nichts für Anfänger. Wer aber anfängt, Jonglieren zu lernen, findet spielerisch heraus, was geht und was geht nicht. Es gibt keine Verlierer, weil ich will herausfinden, kriege ich das hin oder nicht. Und dieses Herausfinden ist in diesem Alter, wo man ein halbes Jahr, ein Jahr ist, optimal gewesen, weil wir haben nichts anderes gemacht in dem Alter, als herauszufinden, was geht. Und das auch spielerisch. Krabbeln, laufen ging auf einmal. Na, erstmal wackeln und stehen und dann ging man laufen. Und jedes Mal gab es wirklich Vorteile, nämlich Motivation, Begeisterung und Erfolg. Wieder einen Schritt weiter, wieder einen Schritt. Das ist diese natürliche Energie, die jedem gegeben ist, das ist die Quote 100%. Warum führe ich das so aus? Beim Jonglieren haben wir genau dasselbe. Vor allem beim Jonglieren lernen, beim Prozess des Lernens versuchen wir herauszufinden, was geht. Und das ist alles natürliche Energie, die wir dank Corona und auch anderen Dingen gerne auch vernachlässigen. Davon merken wir nichts, sind alles unbewusste Prozesse. Und deswegen sind die so wertvoll. Haben wir noch Zeit, dann machen wir den auch noch. Also wirklich jonglieren ist eine schöne Sache, um in kurzen Einheiten, also ich muss nicht raus, ich muss nicht, Corona-mäßig ideal ist hier mal jonglieren, aber ich mache was für meine Hippocampus, ich mache Bewegung. So, Bedeutsamkeit von Bewegung für Kleinkinder. Da gibt es auch wissenschaftliche Dinge. Unter anderem ist auch belegt, dass Eltern, die sich nicht oder selten bewegen, das Wirkung auch auf die Kinder hat. Die bewegen sich natürlich dann auch gar nicht oder selten und später dann auch nicht, wenn sie größer werden. Weil hier sehen wir auch Evolution, das Thema Vorbild greift. Und genauso umgekehrt. Eltern, die Sport treiben, regelmäßig Sport treiben, veranlassen das Kind, regelmäßig Sport zu treiben. Das will es nicht, das sieht es bloß und macht nach. Das ist der ganze Gag. Ja? Das ist auch in mehrfachen Studien klar. Die dringende Empfehlung ist zum Thema Bildschirm. Also alles, was hier Handy und iPad und was weiß ich alles heißt, ist die dringende Empfehlung, nichts zu machen. Bis 6 Jahre, also 0 und 1 ist klar. Nicht bei allen Eltern, aber 0 und 1 ist noch machbar. Ab 3 werden Kinder schon im Kindergarten mit Handys und iPads konfrontiert. Das hat Nachteile. Auch dazu gibt es Studien. Es gibt auch Empfehlungen der Bundesregierung dazu. Das ist auch ganz neu. Das ist im Dezember 2020. Auch hier, Sie kriegen ja eine E-Mail in einer halben Stunde, wo auch der Link zu diesen Empfehlungen der Bundesregierung ist, wo auch drin steht, da steht leider nur 0 bis 3 Jahre nichts zu machen. Nehmen Sie, ich sag mal, wenn Sie Kinder haben, und die schon, ich sag mal, unser Sohn ist 14. Wir hatten das Glück, sage ich mal, dass das mit dem Smartphone erst später kam. Also der konnte in der 6., man hat da 5. Klasse, hat er das erste Mal ein Handy bekommen. Das ist heute schwieriger, gar keine Frage, weil wir sind von den Dingern umzingelt. Aber wenn jetzt Eltern zwischen 0 und 3 Jahre es geschafft haben, das fernzuhalten, das Kind, dann ist das zwischen 4 und bis 6, spätestens bis zur Schule kommt, sollte das möglich sein, weil bisher Nein war, es jetzt wird nicht verändert, es bleibt Nein. Ja. Das erst mit 12, 13 zu versuchen, was vorher erlaubt wurde, wird schwierig. Ja. Ich zeige mal hier, also auch dieses Smartphone, das ist wirklich mein Smartphone. Ja. Ich zeige mal, was da alles drauf ist. Da haben wir also E-Mail und Navigation mache ich natürlich viel, Bankgeschäfte mache ich. Ich reise jetzt nicht mehr viel, weil Corona das verhindert. Aber da habe ich meine Bahn. Ich habe da so Scan-Apps und sowas drauf. Natürlich öffentlicher Nahverkehr, Münchner Verkehrsbetriebe. Meine Fernbedienung, das war auch Zufall. Ich hatte über mein Handy kann ich mein Fernsehen steuern, weil wir haben Fernsehen von Telekom und da ging unsere Fernbedienung nicht. Wir wussten nicht, ob es eine Batterie oder was auch immer für ein Problem ist. Habe ich mich daran erinnert, zack, geht. Also nützliche Dinge. iSet ist gut, was für Hände, das heißt, ich kann Kreditkartenabrechnung mit diesem Handy machen. Da stecke ich so ein Zusatzteil rein, in dieses Zusatzteil eine Kreditkarte, mache ich über das Smartphone Kreditkartendinge. So gibt es viele, viele, sehr viele Apps da auf dem Handy, auf meinem Handy. Nur zu sagen, Smartphone ist natürlich nützlich. Worauf ich hinaus will, ist, was macht Bildschirmmedien für Kleinkinder? Auch dieses Bild, was wir hier sehen, putzig. Gar keine Frage. Ja. Auch die Industrie sorgt natürlich dafür, dass die Geräte geschützt werden. In dem Alter 1 bis 3, was man eben halt nicht zulassen sollte, was man vermutet, gibt es natürlich Schutzhüllen, ja, wie man hier sieht. Weil die fallen natürlich in dem Alter gar nicht mehr runter. Oder schaut euch das hier an. Da, das kann noch nicht mal laufen, das wird schon bespielt mit Bildschirm. iPads, da gibt es auch iPad-Halterungen für ganz kleine. Ich weiß nicht, es gibt auch Kinderwagen mit einer iPad-Halterung. Ja. Auch das ist schön, das gibt es in den USA, wo man also sitzt und da Monitor hat, um das Kind durchzustellen. Auch das ist sensationell, was wir hier sehen. Das schaffen auch nur die Amis. Ihr dürft mal das Mikrofon freischalten, wer eine Idee hat, was der Produktname von diesem Produkt sein könnte. Wer möchte einen Versuch? Wie heißt das Gerät, was Sie da sehen?
iPoo.
Bitte?
iPoo.
Ja, ähnlich. iPoo, genau, oder iPod, genau. Sehr gut. Also, das sind die Amis, die verstehen die Dinge aus. Man sagt, das Kind muss natürlich immer, und zwar auch in dem frühen Alter, natürlich auch lernen und gerne natürlich auch beim Toilettengang. Ja. Also alles kranke Sachen, also dringende Empfehlung, Finger weg davon. Warum? Hier eine von den vielen Studien. Früher Fernsehkonsum von 1- bis 3-Jährigen ist gleich Aufmerksamkeitsstörung später. 3-4 Jahre später. Das heißt, wenn 3- bis 5-jährige Kinder länger als 3 Stunden täglich vor dem Fernseher sitzen, haben wir folgende Effekte. Negativ auf Rechensprach- und Lesekompetenz. Und zwar genau dann, wenn es in die Schule geht. Unabhängig vom sozialen Hintergrund und unabhängig von den kognitiven Fähigkeiten, die von Hause aus da wären. Diese Studie ist alt, über 20 Jahre. Deswegen steht da immer Fernsehen, weil da gab es noch nicht mal Smartphone. Es ist also damals schon bewiesen, dass dieses Bildschirm hat Evolution nicht vorgesehen, dass das zwischen 0 und 3 Jahre oder 3 bis 6 Jahre in Größenordnung stattfinden soll. Wenn es denn stattfindet, hat es Folgen, die wir hier sehen. Und auch hier die Blickstudie, das ist Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz, Kompetenz, Kommunikation. Das ist Blick. Ich weiß nicht, ob man so eine Abkürzung macht, aber das ist so. Und dann gibt es diese Kinderarztuntersuchung zwischen U3 und U11. Und da wurde festgestellt, da waren 5500 Kinder, die da befragt wurden. Das ist auch schon jetzt 5 Jahre her, die Studie. 8 bis 13 Jahre, länger als 60 Minuten täglich, also nur eine Stunde am Tag, 8 bis 13 Jahre. Seit Corona, Sie haben es gerade gesehen vorhin, 3 und 4 Stunden sind da die Zahlen, täglich. Ja. Wenn es nur eine Stunde ist, motorische Hyperaktivität, Konzentrationsschwäche, erhöhter Genuss von Süßigkeiten, Verhalten, Unruhe, Ablenkbarkeit. Hier die Selbstauskunft, das heißt, die 8- bis 13-Jährigen haben selbst gesagt, ein Drittel sagt, ich habe Probleme, die eigene Internetnutzung selbstbestimmt kontrollieren zu können. 38% berichten von negativen Konsequenzen ihrer Internetnutzung im Alltag. Stress mit den Eltern, leg doch mal das Handy weg, hör doch mal auf. Ne? So. Das ist vor 5 Jahren schon festgestellt worden. Und wir sehen diese Bilder. 2- bis 4-Jährige nutzen Smartphones, ja, in allen Lebenslagen. Nochmal schöne Bilder. Im Durchschnitt 30 Minuten täglich. Durchschnitt. Die Empfehlung ist 0 bis 3 Jahre, offiziell 0 Minuten. WHO wird wahrscheinlich auch noch 2-3 Jahre brauchen, bis sie 0 bis 6, 0 Minuten sagt, aber eine halbe Stunde täglich ist der Schnitt im Moment aktuell. Ja? Es nutzen aber auch schon 1- bis 2-jährige Smartphones. Ja? Und die nutzen ja nicht nur Smartphone, da gibt es ein PC, da gibt es ein Tablet, da gibt es Xbox, da gibt es Playstation, da gibt es verschiedene Dinge. Was wir hier sehen im Kindergarten, das ist einfach nur ein Bild, eine Aufnahme vom Kindergarten. Und was wir dort sehen ist, jedes Kind hat eine Brille. Thema Kurzsichtigkeit ist ein Thema. In Europa sind es nur 30% bei den Kindern, bei den Kleinkindern. In China sind es 80% und in Südkorea sind es sogar 90%. Weil da ist die Smartphone-Nutzung 5,4 Stunden im Schnitt bis jetzt 3 Jahre her. Die Regierung greift jetzt ein. Da gibt es mittlerweile harte Sachen, also Beispiel Schule. Doch, die 5 Minuten haben wir noch. Normaler Schultisch, hier sitzen also 2 Leute an einem Tisch. Da gibt es so eine Stange, wo man eine Stirn anlegen kann und das Buch soll auf den Tisch legen. Und wenn gelesen wird, soll die Stirn dort bleiben. Warum? Damit nicht das passiert, was nämlich mit dem Handy passiert. Das machen die speziell in Grundschulen. Das ist praktisch in allen Schulen, jetzt in Südkorea so, weil die von der Kurzsichtigkeit wegkommen wollen. Ja? Also da wird jetzt schon gesetzlich gegengesteuert. Was passiert da? Also das Thema Kurzsichtigkeit, also ich sag mal, die Augenoptiker freuen sich, seitdem es Smartphone gibt, weil das schießt alles in die Höhe, was das Thema Kurzsichtigkeit gerade bei Kindern betrifft. So sieht's, ich zeige euch jetzt mal ein Bild vom gesunden Auge. So sieht das Auge aus. Ja? So sieht ein Smartphone-Auge aus. Das heißt, das Wachstum des Auges wird nicht gestoppt, weil die intensive frühe Smartphone-Nutzung macht im Gehirn so einen Schaden, weil das Gehirn weiß, wann das Auge fertig ist, normalerweise mit dem Wachstum und hört auf zu wachsen und es kann gut sehen. Das ist der Normalfall. Wenn ich vorher das zu viel Bildschirm habe, wird der Zeitpunkt des Wachstums verzögert oder verlängert sozusagen. Das heißt, so sieht das aus. Entweder abgebrochen oder verlängert, auf jeden Fall nicht passend. Ja? Also so wäre es ja ideal. Ja? So sieht ein gesundes Auge aus. Und diese frühe Aktivität, ich sage mal 0 bis 4 Jahre, mindestens eine Stunde am Tag, sorgt dafür, dass du kurzsichtig werden musst. Geht gar nicht anders. Ja? So. Gut, also das ist, wäre das normale Wachstum, dass das eben halt bis zum Ende, das ist natürlich, das ist okay. Das ist dann auch am einfachsten möglich, wenn wir das Smartphone in dem Alter weglassen. Zum Schluss noch hier dieses kleines Bildchen, das macht Kinderarzt in Baden-Württemberg seit mehr als 30 Jahren. Auch bei den U5 oder was Untersuchungen, also Kinder, die 5 Jahre alt sind, kommen und Kinder und Eltern, die in die Praxis kommen, fordert er auf, zeichne mir mal einen Menschen. Und über dieses Bild kann er feststellen, in etwa, ob er zu viel oder zu wenig, nicht zu wenig, aber wie viel oder wie stark der Fernsehkonsum oder Smartphone-Konsum ist. Und da ist die, sag mal, die Bilder, die da aussehen, wenn Kinder weniger als eine Stunde am Tag als 5-Jährige weniger als eine Stunde Bildschirmzeit haben, sehen die Figuren so aus. Putzig, nett, alles dran, Beine, Arme, Füße, alles schön. Länger als 3 Stunden sehen die Figuren so aus. 100% ist die Quote. Das heißt, wenn der so ein Männchen sieht und die Eltern sagen, nee, Fernsehen und Smartphone, die Xbox haben wir auch nicht, nee, der macht ganz wenig, dann verrät ihn dieses Bild, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Weil das ist die Garantie, dass da länger als 3 Stunden am Tag irgendwas gemacht wird, als 5-Jähriger. Da sehen die immer so aus, die Bilder. Und zwar pausenlos. Das ist seit 30 Jahren so. Ja. Gut, Faustregeln für die Mediennutzung nochmal. Bis 3 Jahre 0. Wenn es 4, 5, 6 Jahre 0 ist, stirbt auch keiner. Hilft dem Kind eher. Wichtig ist auch Vorlesen in dem Alter 0 bis 3 Jahre, weil auch hier die Sprachentwicklung über das Hören ganz gut trainiert wird. Bis 5 Jahre maximal 30 Minuten täglich ist jetzt nur die offizielle Empfehlung. Weniger ist immer mehr, ne? Auch hier in dem Fall. Weiter vorlesen, auch mit 5, die hören auch gerne mit 8 noch zu. Ab 9 Jahre maximal eine Dreiviertelstunde. Und dann schauen Sie mal um in Ihrer Umgebung oder zu Hause, was da klappt in der Gegend. Kinder ab 10 Jahre heißt es, da gehen wir nicht vom täglich, sondern pro Woche. 9 Stunden pro Woche heißt keine 1,5 Stunden pro Tag. Umgerechnet. Ab 10. Ja, so, und da gibt es einen Mörder-Tipp, kann ich dringend empfehlen. Wie gesagt, die ganzen Links schicke ich euch. Ist eine Viertelstunde noch, dann kriegt ihr die E-Mail. Mediennutzungsvertrag.de. Ich zeige euch mal Bilder davon. Wir erstellen einen Mediennutzungsvertrag. Das heißt, Eltern und Kind machen eine vertragliche Vereinbarung. Und da gibt es, da kann man auswählen, Altersgruppe kann man auswählen zwischen 6 und 12 oder älter als 12. Und das Schöne ist, wir gehen mal ein Bild zurück, wir sehen hier links unten neuen Vertrag öffnen oder bestehenden Vertrag öffnen. Das heißt, man gibt, wenn man das ausgefüllt hat online, und da wird vereinbart, wie viel Fernsehen, wie viel Smartphone, wie viel Xbox, wie viel, ja. Und dann kann man, da gibt es verschiedene Fragen, die man beantworten und regeln kann und sagen, wir einigen uns auf die Zeit von XY. Und dann kann man das ja überprüfen, ob das klappt oder nicht. Und dann kann man online reingehen, den bestehenden Vertrag nochmal öffnen und nachbessern. Vor allem, wenn die Kinder Eltern werden, kriegen die auch mehr Zeit. Das ist eine schöne Sache, es geht erstmal ums Bewusstsein zu schaffen, dass Kinder das auch mitbekommen, wie viel die da unterwegs sind. Da gibt es ja bei iPhone und anderen Smartphones ja auch die Apps, wo dann auch gleich gemessen wird. Da kann man Apps aufrufen, wie stark die Bildschirmzeit war. Das war's. Bildschirmzeit, Mensch, dreiviertel Stunde hat super gepasst.